Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der 16. Staffel im Podcast-Kanal Jüdische Geschichte kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Miriam Röhrup und gemeinsam mit Björn Siegel vom IGDJ in Hamburg betreibe ich als Host diesen Podcast-Kanal. Die heute beginnende Staffel wiederum, die sich mit dem Thema Umwegdiplomatie, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen seit 1948 aus zivilgesellschaftlicher Perspektive befasst, ist zusammen mit meiner Kollegin Anna Dorothea Ludewig, Literaturwissenschaftlerin und langjährige Mitarbeiterin des Moses-Mendelssohn-Zentrums sowie Privatdozentin an der Universität Potsdam, konzipiert worden. Zum Auftakt der Staffel werde ich nun in einer ersten Episode mit Dr. Jonas Hahn sprechen über deutsch-israelische Studiengruppen und ihre Begegnungen. In dieser Folge also nehmen wir Begegnungen in den Blick, die nicht nur zeitlich der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vorgelagert sind, sondern auch jenseits der zwischenstaatlichen Beziehungen stattfinden, nämlich bereits fast ein Jahrzehnt seit mindestens 1957, also fast ein Jahrzehnt vor Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel im Jahr 1965, haben deutsche Studierende und israelische Studierende zusammen ab 1957 von der FU ausgehend Kontakte zwischen den beiden Ländern aufgenommen und erste Gruppen reisten aus Deutschland nach Israel, aus Westdeutschland nach Israel und besuchten dort auch Kibbuzim, aber eben auch Studentinnen, Studenten an den dortigen Universitäten und besichtigten verschiedene Orte des neu entstandenen Staates. Diese studentischen und anderen zwischenmenschlichen Begegnungen auf diesen Reisen fanden dabei, so lässt sich feststellen, immer im Bewusstsein naheliegenderweise der unmittelbaren NS-Vergangenheit statt. Und zugleich können sie auch mit Blick auf eine Überwindung der dadurch existierenden Sprachlosigkeit zwischen Israel und Deutschland oder vielleicht besser zwischen Israelis und Deutschen gesehen werden oder als ein Versuch einer solchen Überwindung. Und wie diese Reisen einerseits als eine Form der kulturellen Diplomatie gesehen werden können oder möglicherweise gar als Umwegdiplomatie bezeichnet werden können, ist unter anderem Thema dieser heutigen ersten Folge. Mein Gesprächspartner Jonas Hahn hat dazu eine umfangreiche Dissertation vorgelegt, die im vergangenen Jahr im Wallstein Verlag erschienen ist. Er beschreibt darin die ersten studentischen Reisen aus Westdeutschland nach Israel und teils erhält man als Leserin den Eindruck, für einige Teilnehmende erfüllten sie beinahe sowas wie eine möglicherweise gar säkular gewendete Variante christlicher Erbauungs- oder gar Erweckungsreisen. Aber eben immer unter diesem zeithistorisch bedingten politischen Vorzeichen, der im Übrigen, und das werden wir auch im Gespräch gleich thematisieren, der zwar einerseits durchaus auch religiöse Ursprünge hatte, aber hier dezidiert eben in einem zivilgesellschaftlichen oder gar politischen aktiven Raum stattfindet. Die in seinem Buch behandelten Gruppen setzten sich eben ab den späten 50er Jahren in der Bundesrepublik und an verschiedenen Universitätsstandorten intensiv dafür ein, die diplomatische Anerkennung Israels tatsächlich auch zu erreichen durch die Bundesrepublik. Und wie sehr es sich eigentlich bei diesen außenpolitischen Bemühungen letztlich auch immer und oder gar insbesondere um innenpolitische Aushandlungsprozesse handelte, ist eines der Themen, dem wir uns in diesem heutigen Gespräch eben befassen werden. Jonas Hahn also, mein heutiger Gesprächspartner, ist Referent bei CONACT, einem Koordinierungszentrum für den deutsch-israelischen Jugendaustausch, bei dem er seit 2014, also etwas über 10 Jahre, arbeitet. Er hat jüdische Studien und Islamwissenschaften in Heidelberg studiert, auch in Amman und Beersheba gelernt, gearbeitet und geforscht und wurde mit dieser Arbeit im vergangenen Jahr an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, bei Michael Brenner promoviert. Als Initiatorin eines Programms, das sich dem Austausch zwischen deutschen und israelischen Doktorandinnen und Doktoranden widmet und diese seit etwa 2014 auf den Weg gebracht hat, damals noch als Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, freue ich mich insbesondere, dass wir mit einem Thema zu Studiengruppen in diese besondere Staffel einsteigen werden. Dieses Programm, das vor etwas über 10 Jahren begonnen hat und das seit meinem Wechsel ans Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam vor 5 Jahren nun gemeinsam vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und dem MMZ betrieben wird, das Deutsch-Israelische Archiv Austauschkolloquium sieht vor, dass im Wechsel jeweils 10 Doktorandinnen aus beiden Ländern eine Woche in Deutschland verbringen und eine Woche in Israel und in dieser Woche Archive besuchen, die für ihre Arbeiten relevant sind, wo sie etwas lernen, auch über Archivstruktur, Archivaufbau und auch die Politik hinter, also die Sammlungsstrategien von Archiven in den beiden Ländern und sich eben intensiv auch mit ihren Forschungsarbeiten in einer Art Peer-Diskussion auseinandersetzen. Doch genug der Vorrede. Ich freue mich nun, ins Gespräch mit Jonas Hahn einzusteigen über die deutsch-israelischen Studiengruppe und damit die ersten und frühen studentischen Kontakte nach Israel. Wünsche Ihnen interessiertes Zuhören beim Beginn unserer 16. Staffel zur Umwegdiplomatie, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen seit 1948 aus zivilgesellschaftlicher Perspektive. Ja, lieber Herr Hahn, freue mich sehr, dass Sie zugestimmt haben, heute bei uns im Podcast zu sprechen. Und wir werden uns einem der erst recht nach Lektüre Ihrer Arbeit mir noch wichtiger erscheinenden Teile der Vorgeschichte der deutsch-israelischen Beziehungen nähern. Sie haben sich in Ihrer Diss beschäftigt mit den deutsch-israelischen Studiengruppen und den frühen studentischen Kontakten mit Israel. Und zwar beinahe Jahrzehnte, bevor es überhaupt diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Staaten, also Westdeutschland und Israel, gab. Und vielleicht mal so als Einstieg für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen und was hat Sie da am meisten dran interessiert?
Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin vor ungefähr 10 Jahren auf die deutsch-israelischen Studiengruppen zum ersten Mal gestoßen. 2015 im Kontext des Jubiläums zum 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damals habe ich in einem Zeitungsartikel zum ersten Mal über die deutsch-israelischen Studiengruppen gelesen. Ich kannte die Organisation damals noch nicht, habe dann angefangen zu recherchieren in der publizierten Literatur, ein wenig geschaut, was gibt es schon über die deutsch-israelischen Studiengruppen. Ich habe nicht so viel gefunden. Bin dann sehr früh schon ins Universitätsarchiv von der Freien Universität Berlin gegangen. Dort hatte sich 1957 die erste Gruppe gegründet und habe Aktenmaterial angeschaut, habe mit dem Archivar gesprochen und der hat mir gleich gesagt, es könnte sich lohnen, sich diese Organisation, diese Gruppe einmal genauer anzuschauen. Und als ich die ersten Akten gesehen habe, habe ich gemerkt, das könnte sich vielleicht für eine Dissertation eignen.
Gleich Feuer gefangen durch das Aktenstudium. Das ist ja fast das Schönste. Aber Sie haben ja dann nicht nur Aktenstudium gemacht, oder? Sie haben sich dann tatsächlich auch auf den Weg gemacht, Teilnehmer dieser Gruppen zu finden oder die sich da engagiert haben.
Genau, ich habe zuerst die Akten in Berlin angeschaut. Von Berlin habe ich dann Hinweise bekommen, an welchen anderen Orten in der Bundesrepublik es noch Studiengruppen gab. Habe dann auch dort in die Archive geschaut. Ein wirkliches Highlight für mich war, als ich das im Vereinsregister im Amtsgericht in Frankfurt wirklich die Vereinsakte des Bundesverbands deutsch-israelischer Studiengruppen gefunden habe. Also der Bundesverband wurde nie aufgelöst und wird bis heute im Vereinsregister in Frankfurt geführt. Und darüber hatte ich dann die Namen von verschiedenen Vorsitzenden aus den Gruppen. Und dann habe ich verschiedene Personen einfach über Recherche im Internet, über Telefonbücher kontaktiert. Insgesamt hatte ich im Verlauf der Recherchen Kontakt zu 29 ehemaligen Mitgliedern unterschiedlicher Studiengruppen. Insgesamt gab es 14 Bundesvorsitzende. Und ich habe mit 7 der 14 Bundesvorsitzenden noch sprechen können, Interviews geführt. Das war sehr interessant, sehr spannend.
Vielleicht gleich mal eine Frage. Haben Sie von den 14, mit denen Sie gesprochen haben, schon Rückmeldungen zu dem Buch? Und wie finden die sich in dem Buch wieder?
Ja, ich habe erste Ausgaben des Buches verschickt. Ich habe mich auch mit einem ehemaligen Mitglied einer Gruppe getroffen. Wir haben uns 2 Stunden unterhalten und es war für ihn wirklich sehr spannend, nochmal einen tieferen Einblick in das Engagement seiner Jugend zu bekommen. Ich habe sehr positive Rückmeldungen von vielen ehemaligen Mitgliedern aus den Studiengruppen bekommen. Die freuen sich sehr, dass jemand ihre Geschichte aus den 50er, aus den 60er Jahren nochmal genauer in den Blick genommen hat.
Tatsächlich, auch wenn man es liest, hat man ja so den Eindruck, durch diese frühen Begegnungen wird ganz viel vorgeprägt von dem, was wir später wahrnehmen, bis hin zum Begriff der deutschen Staatsräson, der auch da in den Selbstreflexionen sozusagen schon auftaucht. Vielleicht könnten Sie einmal ein bisschen schildern, ja, wie viele solche Gruppen gab es, wie war das so eine Art Schneeballeffekt einmal in Berlin gestartet, wollten alle in Westdeutschland das machen, gab es am Anfang, also jetzt vor Mauerbau, auch irgendwas Ähnliches in Ostdeutschland, auch wenn Sie dazu explizit nicht gearbeitet haben, aber wie hat sich das so verbreitet?
Die erste deutsch-israelische Studiengruppe wurde im Jahr 1957 an der Freien Universität Berlin gegründet. Der Gründer war auch eine sehr interessante Persönlichkeit, Johanan Bloch. Bloch ist in Berlin aufgewachsen, 1919 geboren, 1933 mit der Familie nach Palästina geflohen, hat in Jerusalem ursprünglich Jura studiert, als Anwalt war er tätig, wollte dann Philosophie studieren und kam zum Philosophiestudium zurück in die Bundesrepublik, zuerst nach Heidelberg, später nach Berlin. In Berlin hat er verschiedene Vorträge über die Geschichte des Zionismus, über die Geschichte Israels gehalten. Das ist auf großes Interesse gestoßen und aus diesem Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer der Vorträge von Johanan Bloch hat sich diese erste deutsch-israelische Studiengruppe entwickelt. Man wollte sich mit Israel beschäftigen, nach Israel reisen, Vorträge über Israel an der Universität organisieren, Kontakte zwischen Berlin und Jerusalem, der Hebräischen Universität, herstellen. Das war das Anliegen der Gründung der ersten Gruppe. Diese Gruppe, 57 gegründet, ab 1959 entwickelten sich auch Studiengruppen an anderen westdeutschen Universitäten. Das Vorbild war die Berliner Gruppe. Eigentlich an den großen Hochschulstandorten in der Bundesrepublik gab es Studiengruppen Ende der 50er Jahre bereits, also in Tübingen, in Heidelberg, in München, in Freiburg, in Frankfurt, in Bonn, in Hamburg. Das waren die Orte, wo sich ab 1959 Studiengruppen gründeten. 1961 schlossen sich die verschiedenen Gruppen dann zu einem Bundesverband zusammen, zum Bundesverband deutsch-israelischer Studiengruppen. Damit wurde aus einer kleinen studentischen Gruppierung aus Berlin ein bundesweit tätiger Studierendenverband. Und zu Höchstzeiten Mitte der 1960er Jahre gab es zeitgleich 19 deutsch-israelische Studiengruppen mit etwa 600 bis 800 Mitgliedern. So ist die große Geschichte der Gruppen. Ich habe ein wenig geschaut, ob ich etwas Ähnliches finde, vielleicht auch im Ausland, ähnliche Gruppen, aber ich bin da nicht fündig geworden, auch nicht irgendwelche ähnlichen Initiativen in der DDR. Oder.
Ist ja eigentlich so interessant. Man hätte ja fast denken können, dass durch die Remigranten auch aus Israel, die in die DDR gegangen sind, explizit mit diesem sozialistischen Verständnis und wir bauen da ein anderes Deutschland auf, dass die vielleicht zumindest annähernd sowas mal versucht hätten oder so. Ne? Vielleicht muss man da auch noch einfach mal genauer hinschauen. Natürlich passt das nicht zur Außenpolitik der DDR, das liegt auf der Hand, aber auch bei Ihnen sind ja die Studiengruppen erstmal sozusagen graswurzelmäßig entstanden.
Genau.
Was haben die denn dann so gemacht?
Also die Studiengruppen haben eine Entwicklung vollzogen. Also Ende der 50er Jahre ging es vor allem darum, sich mit Israel auseinanderzusetzen, Vorträge, Seminare zu jüdischer Geschichte, Kultur an den Universitäten zu organisieren. Das Thema der Israelreisen war ein großes Thema. Schon 1957 reiste eine erste Gruppe der deutsch-israelischen Studiengruppe hier aus Berlin nach Israel, arbeitete einige Zeit in einem Kibbutz, trug so zum Aufbau des Landes bei, so das Verständnis der Mitglieder, bereiste das Land. Das war die erste studentische Israelreise 1957. Also der Kontakt zu Israel, das war Ende der 50er Jahre so das zentrale Thema.
Wer hat denn solche Reisen, wenn ich ganz kurz nachfragen darf, wer hat denn solche Reisen organisiert? Also hatten die Kontakte, waren das teilweise vielleicht tatsächlich sogar Kontakte aus der Vorkriegszeit oder so, die noch hatten oder die Eltern hatten? Also wie hat man sowas gemacht?
Also es gab unterschiedliche Institutionen, Personen, die Kontakte hergestellt haben. In Deutschland gab es seit 1953 die Israel-Mission in Köln. 1952, September 52, wurde das Luxemburger Abkommen geschlossen. Deutschland verpflichtete sich mit dem Abkommen, Entschädigungsleistungen an Israel zu liefern. 1953 wurde die Israel-Mission in Köln gegründet, eine israelische Verwaltungseinrichtung zur Abwicklung dieses Abkommens. Und es gab relativ früh Kontakte zwischen der Berliner Studiengruppe mit dieser Israel-Mission. Und die erste Reise wurde tatsächlich maßgeblich von der Israel-Mission unterstützt, organisiert. Es wurden erste Kontakte zu israelischen Studierendenverbänden hergestellt. Vor allem die Nationalunion israelischer Studenten war hier ein zentraler Kooperationspartner, Hitachdut HaStudentim beIsrael. Und mit dieser Nationalunion wurden in der Folge weitere Kontakte aufgebaut. Und so entwickelte sich ein Netzwerk, auch in Israel, über die verschiedenen Studienreisen, das man stetig ausgebaut hat.
Das klingt alles so harmonisch. Gab es gar keine Vorbehalte? Also man weiß ja, die Bilder sind einem gegenwärtig nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen Proteste in Israel. Ne? Vorher weiß man, die waren, also Luxemburger Abkommen wurde auch nicht nur wohlwollend begrüßt, weil man auch es als Ablasshandel kritisiert hat etc. Wie war das mit diesen Studenten, die dann plötzlich aus Deutschland nach Israel kommen wollten? Ging das tatsächlich so harmonisch und so nahtlos?
Es war immer herausfordernd. Man suchte in Israel nach Kontakten, wo es eine gewisse Offenheit gab. Aber man fand unter den Studierenden immer Menschen, die sich gegenüber den Reisen öffneten. Es war immer eine kleine Gruppe, aber es gab natürlich auch Widerstände, deutsche Gruppen in Israel zu empfangen. Also ich habe es gesagt, ein großer Teil der Gruppen. Reisen sahen immer ähnlich aus. Man arbeitete zuerst einige Wochen im Kibbutz und reiste dann durch das Land. Das war das klassische Programm, wenn man zu jener Zeit nach Israel reiste. Einfach die Widerstände sieht man vielleicht ein wenig daran, dass nur eine kleine Zahl israelischer Kibbuzim deutsche Gruppen aufnahm. Also es gab mehr als 200 Kibbuzim zu jener Zeit in Israel und es waren 10, 12, 13 Kibbuzim, in denen deutsche Gruppen willkommen waren. Also man suchte in Israel Anknüpfungspunkte, Personen, die sich für einen interessierten, die Arbeit unterstützten und die gab es. Also auch in Israel zu jener Zeit gab es Menschen, die sich freuten, dass es in Deutschland junge Studierende gab, die sich für Israel interessierten, die sich für die deutsch-israelischen Beziehungen engagierten, die sich für die NS-Aufarbeitung engagierten, gegen den Antisemitismus. Das wurde in Israel gesehen.
Waren das denn hauptsächlich dann sozusagen jekisch geprägte vom Hintergrund, also ehemals deutsche Einwandererinnen, oder waren diese Kibbuzim vielleicht irgendwie von der deutsch-jüdischen Jugendbewegung geprägt? Gab es da einen Zusammenhang oder?
Also der Zusammenhang war, sie waren vor allem sozialdemokratisch Mapai geprägt. Also diese Kibbuzim, die deutsche Gruppen aufnahmen, gehörten eigentlich alle der Mapai-nahen Kibbutzvereinigung an. Also es gab verschiedene Kibbutzvereinigungen, auch politisch, religiös geprägt. Und die Kibbuzim, die deutsche Gruppen bei sich aufnahmen, die gehörten eigentlich alle einer Vereinigung an, die Mapai-nah war.
Das ist ja interessant. Das heißt, das Bindende war eigentlich eher der politische Ansatz, die politische Gesellschaftsvorstellung als die deutsche Herkunft.
Es war beides. Es gab eine größere Offenheit unter israelischen Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten in Kontakt mit deutschen Gruppen gehen, zu treten. Es gab aber auch viele Israelis deutscher Herkunft, die in Kontakt mit den Studiengruppen standen. Also das ging miteinander einher.
Ja, stimmt. Johann Bloch ist ja da. Wir haben jetzt über das Politische gesprochen, also so was quasi die Gruppen in Israel motiviert oder was die beiden zusammenbringt. Einerseits das vielleicht Sozialistische oder die Faszination am Modell Kibbutz wahrscheinlich auch. Dann natürlich auch die Haltung zu NS und Antisemitismus sozusagen, die aus israelischer Perspektive wahrgenommen wurde. Auf der deutschen Seite, was waren die deutschen Erwartungen an Israel oder können Sie aus dem, was Sie so in den Interviews gehört haben, und was waren gewissermaßen die größten Überraschungen an dem, was beispielsweise auf solchen Reisen erlebt wurde?
Also es gab ganz unterschiedliche Motivationen, warum sich Mitglieder in die Studiengruppen eingebracht haben. Es gab diesen Teil der Mitglieder, die sozialistisch, sozialdemokratisch, gewerkschaftlich geprägt waren, die den gelebten Sozialismus im Kibbutz entdecken wollten. Es gab auch eine größere Strömung religiös motivierter Mitglieder in den Studiengruppen, die sich vor allem für Themen des christlich-jüdischen Dialogs interessierten und mit dieser Motivation nach Israel kamen. Auch die Reiseprogramme unterschieden sich dann doch voneinander. Die einen erkundeten mehr das Land der Bibel, die andere mehr die Kibbuzim und den Sozialismus. Also es waren ganz unterschiedliche Motivationen. Die Studiengruppen waren eine sehr breite studentische Bewegung mit ganz unterschiedlichen Mitgliedern, mit unterschiedlichen Hintergründen und Motivationen.
Wurde das auch ausdiskutiert? Also gibt es auch von dem vielen Material, was Sie gesichtet haben, da gab es ja durchaus über verschiedene Themen auch Konflikte, über andere Themen vielleicht nicht ganz so Konflikte, aber über dieses, was jetzt tatsächlich der Schwerpunkt dieser Begegnungen sein sollte. Was wurde da so in diesen Anfangsjahren diskutiert?
Also die erste Reise fand statt 1957 und diese Reise bildete sehr stark das Muster der folgenden Reisen. Also das zieht sich durch. So wurden die Reisen in dieser Weise organisiert. Also jede Gruppe entschied für sich selbst, was sie im Land unternehmen wollte. Die unterschiedlichen Strömungen, da gab es gelegentlich Reibungen. Also die einen warfen den anderen vor, dass sie vielleicht zu wenig politisch sind, dass sie sich zu sehr kulturell interessierten und sich doch eher auch politisch betätigen sollten. Also solche Themen, solche Reibungspunkte gab es zwischen den einzelnen Gruppen.
Aber es gab ja auch diese Zeitschrift.
Richtig,
Also in der, so wie ich es jedenfalls rausgelesen habe, wurden ja schon auch wirklich große Themen ausgehandelt.
Ja.
Reflektiert das so ein bisschen auch, was man sich dann vielleicht bei Mitgliederversammlungen oder so von dem Bundesverband vorzustellen hat?
Also die Zeitschrift, das war die Diskussion mit drei großgeschriebenen Buchstaben DIS für deutsch-israelische Studiengruppen. Die Diskussion, das war die zentrale Zeitschrift. Die Diskussion wurde von der Berliner Studiengruppe herausgegeben. Die Berliner Studiengruppe war immer eine der sehr politischen, eher linken Studiengruppen. Die entwickelte sich dann zur bundesweiten Verbandszeitschrift und diese fand in der Bundesrepublik Verbreitung. Sie steht nicht immer ganz repräsentativ für die Studiengruppen, weil sie einfach von der Berliner Zeitschrift von der Berliner Gruppe herausgegeben wurde. Aber die Themen stehen doch durchaus repräsentativ, was die einzelnen Gruppen beschäftigte. Denn wenn Gruppen bestimmte Aktivitäten planten, fand das immer wieder Schlag in der Diskussion.
Also ich finde allein schon den Titel Diskussion bemerkenswert, weil man erwarten könnte in der Zeit, gerade durch die religiöse Vorprägung, dass er sowas wie Dialog heißt. Und Diskussion nimmt ja schon auf, dass es ein Thema ist, was konfrontativ sein könnte und was eben nicht unbedingt von vornherein Harmonie besetzt ist oder auf Versöhnung aus ist. Also sowohl innerdeutsch in der Aushandlung darum, wie man sich zu Israel verhalten soll, als auch mit den Israelis, die man dann vor Ort trifft.
Es gab eine weitere Zeitschrift in München von der Münchner Studiengruppe und die hieß Dialog. Also das war eine andere Zeitschrift. Der Untertitel lautete Zeitschrift für die Probleme der Gesellschaft und der deutsch-israelischen Beziehungen. In der Diskussion kamen alle zu Wort, die sich für die deutsch-israelischen Beziehungen interessierten, waren willkommen, einen Beitrag in der Diskussion zu leisten.
Diese ersten Gruppen, wenn ich jetzt so überlege, generationell, die sind dann irgendwie in den 30ern, späte 30er wahrscheinlich geboren,
ja.
Ne? Haben den Krieg also noch als Kind erlebt, kommen dann aber vor allen Dingen natürlich aus Elternhäusern, die im NS, gelinde gesagt, Verantwortung getragen haben.
Ja.
Wie wurde das so reflektiert?
Also die erste Generation, die Gründergeneration, das waren die, die 1957 an den Universitäten waren, sind während der NS-Zeit geboren, haben das Ende des Krieges noch als Kinder erlebt und das war für viele eine ganz prägende Zeit. Ich glaube, das war für viele einfach auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass sie sich in den Studiengruppen engagiert haben, dass sie sich für die NS-Aufarbeitung, was ein ganz wichtiges Thema in den Studiengruppen waren, engagiert haben, dass sie versucht haben, einen Beitrag zu leisten, dass diese NS-Zeit aufgearbeitet wird. Das war für viele die zentrale Motivation, das hat sie natürlich geprägt.
Gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, Ego-Dokumente oder Diskussionen innerhalb der Diskussion, also in der Zeitschrift, wo schon vor den späten 60ern, in denen ja die Auseinandersetzung mit den Eltern auch öffentlich sozusagen eine wichtige Rolle an den Universitäten gespielt hat, aber hier sind wir ja quasi in so einer Vorläufergeneration schon. Gibt es dann vielleicht gerade nach der Rückkehr aus Israel nochmal eine intensivere Befassung damit?
Ich habe danach gesucht, aber ich habe wirklich auch wenig dazu gefunden, dass man sich über die eigenen Familiengeschichten ausgetauscht hat. Es war teilweise bekannt, welche Hintergründe es gab, aber ich habe nicht gefunden, dass das irgendwie ein öffentlicheres Thema oder publizistisch verarbeitet worden wäre.
Vielleicht nochmal zurück, weil wenn diese Studiengruppen dann also auf Reise in Israel sind und dort in den Kibbuzim sind, dort arbeiten sie, was machen sie noch? Irgendwo schreiben sie auch, die begegnen dann auch mal Buber, der einen Vortrag hält. Was sind so die inhaltlichen Dinge jenseits der Arbeit?
Jenseits der Arbeit, also es folgte meistens danach eine Rundreise durchs Land. Da wurden die zentralen Sehenswürdigkeiten von Norden bis zum Süden bereist. Es fanden immer auch Gespräche statt, immer Gespräche vor allem mit israelischen Studierendenverbänden. Es gab häufig Gespräche mit Journalisten, Politikern. Politikerin Martin Buber, Shalom Ben-Hurin, das waren auch in vielen Programmen Punkte, dass man mit israelischen Intellektuellen deutscher Herkunft sprach. So, das waren die klassischen Besuchsprogramme während der Zeit.
Und wenn Sie dann zurückgekehrt sind, wiederum nach Deutschland, dann haben Sie Vorträge gehalten und versucht, hier weiter sozusagen zu werben für Begegnung mit Israel, oder?
Das große Thema Anfang der 60er Jahre war das Thema der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Das war wirklich das Thema, hinter dem sich alle Gruppen vereinen konnten. Man kam zurück aus Israel und versuchte in Deutschland für diplomatische Beziehungen zu werben. Deutschland war, die Bundesrepublik war zurückhaltend, diplomatisch diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Das hat eine längere Vorgeschichte. Nach der Suezkrise 1956 wäre Israel eigentlich bereit gewesen, diplomatische Beziehungen oder eine Annäherung Deutschland vorzunehmen. In der Bundesrepublik gab es Zurückhaltung vor dem Hintergrund der sogenannten Hallstein-Doktrin. Deutschlandpolitische Gründe waren ausschlaggebend. Man fürchtete, wenn man Israel diplomatisch anerkennen würde, würden arabische Staaten die DDR anerkennen. Das hätte zu einer Aufwertung der DDR geführt und wäre nicht im Interesse der Bundesrepublik gewesen. Und diese Studierenden zurück aus Israel versuchten, auf diese aus ihrer Sicht Problematik hinzuweisen. Aus ihrer Sicht konnte es nicht sein, dass Deutschland mit dieser Geschichte im Hintergrund mit der Shoah zu einem Staat keine diplomatischen Beziehungen aufnimmt. Und man versuchte das Thema durch Proteste, durch Unterschriftensammlungen, durch Veranstaltungen, einfach diesem Thema Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das war wirklich das, wofür sich die Gruppen engagierten.
Ich finde es ja wirklich bemerkenswert, dass so ein Thema für Studierende, ne, muss man sich ja auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen, also so ein außenpolitisches Thema ein so zentral war bei diesen deutsch-israelischen Studiengruppen. Man hätte ja auch denken können, dass es auf so einer kulturellen Ebene bleibt. Also ich frage mich teilweise, ob die sich schon bewusst als einer Vorhut gewissermaßen gesehen haben, diplomatische Beziehungen, oder ob sie ihre Arbeit, irgendwo schreiben sie das Wort von der Platzhalterfunktion, ob sie es so gesehen haben tatsächlich wie, ja, oder eine Anbahnung diplomatischer Beziehungen auf kultureller Ebene.
Also nach meinem Eindruck, die Forderung nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen war etwas, was diese Gruppen wirklich bewegte, weil es hatte einen größeren Kontext. Also die Argumentation in den Studiengruppen, einen engen Zusammenhang zwischen der Nichtaufnahme diplomatischer Beziehungen und der eigenen NS-Aufarbeitung. Also so wie sich die deutsche Gesellschaft dagegen sträubt, die eigene NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, im gleichen Maß weigert man sich, für Klarheit im Verhältnis mit Israel zu sorgen. Also diese beiden Themen waren sehr eng miteinander verbunden, und vielleicht erklärt das ein wenig, weshalb dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und weshalb das Thema so sehr im Fokus stand.
Also diplomatische Beziehungen als zweiter Schritt der Wiedergutmachungsbemühungen gewissermaßen. Erst hatte man die wirtschaftlichen Wiedergutmachungsabkommen und der zweite Schritt wäre dann die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in dieser Wahrnehmung. Gab es denn dann auch tatsächlich Beobachtungsgruppen beispielsweise bei den berühmten NS-Prozessen, die es gab, sowohl in Deutschland wie auch in Israel, wo diese Studiengruppen aktiv eine Rolle gespielt haben? Vielleicht möchten Sie dazu noch was sagen.
Ja, es gab eine sehr interessante Delegation 1961 zum Eichmann-Prozess. Also es gab eine offizielle Beobachterdelegation der Bundesregierung und es gab eine Jugenddelegation von Beobachtern beim Prozess. Das war eine Delegation des Deutschen Bundesjugendrings, also des Zusammenschlusses der Jugendverbände in der Bundesrepublik. Und mit Ansgar Skriver, einem Mitglied der Berliner Studiengruppe, war auch ein Mitglied der Studiengruppen als Vertreter bei dem Eichmann-Prozess. Und sie haben vor allem dem Anfang, dem Prozessauftakt beigewohnt, beobachtet und danach für verschiedene Studierendenzeitschriften, Jugendzeitschriften darüber berichtet und haben wirklich zahlreiche Artikel, die man findet, stammen genau von dieser Delegation. Das waren 5 Männer, junge Studenten, die nach Jerusalem geschickt worden sind, auch mit Unterstützung der Israel-Mission. Also die Israel-Mission hat das wirklich auch gefördert, dass junge Studierende am Prozess in Jerusalem teilnehmen.
Das ist interessant. Das heißt, die Israel-Mission hat da aktiv quasi schon eine diplomatische Annäherung betrieben über das Vehikel Studiengruppenförderung, könnte man sagen. Und das am Thema Eichmann-Prozess.
Also die Israel-Mission, dort die Öffentlichkeitsarbeit, hat immer eng mit den Studiengruppen zusammengearbeitet. Es gab da auf jeden Fall Interesse, junge Studierende zu fördern, die sich für die deutsch-israelische Annäherung engagiert haben. Und das war der Umweg, wo es keine diplomatischen Beziehungen gab, mit jungen Studierenden zusammenzuarbeiten.
Es gibt natürlich die Berichte, die direkt vom Eichmann-Prozess geschrieben haben. Aber haben Sie auch was in den Akten gefunden, wo die über die Begegnungen, die Sie dann hatten mit anderen Journalisten, beispielsweise auch in dem Fall dann tatsächlich ja auch aus Ostdeutschland, also aus der DDR war ja zum Beispiel Gerhard Leo dort und hat berichtet. Solche Begegnungen, gibt es davon was oder gar mit Hannah Arendt selbst?
Es gab Begegnungen unterschiedlicher Art in Jerusalem. Ich habe auch private Briefe von Ansgar Skriver aus Jerusalem gefunden, wo er ein bisschen berichtet, was er in Jerusalem erlebt hat. Also für Journalisten wurde in Jerusalem noch ein Begleitprogramm organisiert. Die reisten durchs Land und sprachen auch mit unterschiedlichen Personen. Und man bekommt schon nochmal einen anderen Eindruck, einfach was neben dem Prozess dort passierte. Also die Beobachterdelegation nutzte den Besuch in Israel auch, um zu versuchen, die Jugendkontakte weiterzuentwickeln, traf sich mit verschiedenen Jugendverbänden, traf sich auch mit verschiedenen Kibbutz-Vertretern und man versuchte ein wenig zu evaluieren. Und daraus entwickelte sich ein großer Erfahrungsbericht, wo sie auch Empfehlungen gegeben haben an die Jugendverbände in Deutschland, wie sie sich mit Israel auseinandersetzen sollten, welche Auswirkungen der Eichmann-Prozess auf die Bildungsarbeit haben sollte.
Sie sagen, die sind vor Ort dann auch anderen Jugendgruppen sozusagen begegnet, ne, in Israel. Vielleicht drehen wir es jetzt nochmal um. Und was sind denn die Reaktionen in Israel gewesen, auch gerade bei Studierenden, zu diesen Begegnungen, zu diesen seltsamen Gästen aus Deutschland? Weil wenn ich mir so vorstelle, in den 50er Jahren, späten 50er Jahren, der Staat ist gerade 10 Jahre alt, kommen Deutsche, die in der NS-Zeit geboren sind, und wollen sich dieses Land anschauen, ist ja wahrscheinlich auch nicht nur auf Zuspruch gestoßen.
Also enge Kontakte gab es zur Nationalunion israelischer Studenten, dem Dachverband israelischer Studierender. Hier entwickelten sich die Kontakte seit 1957. 1963 gab es in der Nationalunion wirklich einen großen Eklat über die Frage, ob man mit deutschen Studierendenverbänden zusammenarbeiten sollte. Eine Abstimmung fand statt, ob man in Kontakt mit deutschen Studierendenverbänden treten sollte von israelischer Seite.
Also Sie meinen formalisierten, institutionellen?
Richtig, formalisiert, institutionalisiert Kontakte mit Verbänden. Vielleicht auch mit einer Art von Vereinbarung, einer Kooperationsvereinbarung. Mit anderen Ländern gab es das. Mit Deutschland gab es das nicht. Und es wurde abgestimmt und die Abstimmung ging knapp für Kontakte aus 1963.
Zwei Jahre vor Aufnahme der diplomatischen Beziehung, da hätten wir ja sozusagen den Beleg, dass es
richtig, zwei Jahre davor. Die Abstimmung, das wurde danach widerrufen, es gab nochmal eine zweite Abstimmung. In der Abstimmung sprach man sich dann wieder gegen die Kontakte aus. Aber es zeigt schon, es gab Widersprüche, aber es gab auch Zustimmung für studentische Kontakte. Und nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gab es weitere Abstimmungen an den einzelnen Universitäten, ob man nun in Kontakt mit deutschen Studierendenverbänden treten sollte. Eine große Abstimmung hat 1965, im November 65 an der Hebräischen Universität Jerusalem stattgefunden. Da diskutierte man 6 Stunden lang. Also das zeigt auch, dass die Frage wirklich hoch umstritten war, ob man in Kontakt mit deutschen Studierendenvertretungen treten sollte. Und in Jerusalem gab es auch eine Abstimmung und da stimmten die Studierenden mehrheitlich für Kontakte mit Deutschland. Ähnliche Abstimmungen gab es dann auch an anderen israelischen Universitäten und bis Ende der 60er Jahre hatten sich eigentlich die allermeisten Studierendenvertretungen dafür ausgesprochen, dass man Kontakte aufnehmen sollte.
Ende der 60er Jahre, da sind Sie jetzt auch schon sozusagen bei einem sehr wesentlichen Bruch, nämlich 1967, der Sechstagekrieg, änderte sich ja sowohl in Israel einiges, es gab seither dann die besetzten Gebiete, was wiederum andersrum dazu führte, dass man in Deutschland, also in Westdeutschland, anders auf Israel schaute, dass das was veränderte, dass der Nahostkonflikt auch in deutschen Universitäten hochkochte. Was hat das verändert an diesen deutsch-israelischen Studiengruppen? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, in der Arbeit der Studiengruppen war der Sechstagekrieg 1967 wirklich eine Zäsur. Der Nahostkonflikt, der wurde an westdeutsche Universitäten getragen. Es entwickelte sich in Teilen der Studierendenschaft wirklich eine anti-israelische, antizionistische, in Teilen auch antisemitische Stimmung. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der SDS, war hier einer der Studierenden, Verbände, in dem das sehr extreme Ausmaße annahm. Der SDS entwickelte sich während der Zeit in der aufkommenden Studentenbewegung wirklich zu einem der großen westdeutschen Studierendenverbände und in dem setzten sich nach 1967 anti-israelische Positionen durch. Für die Studiengruppen war nach 1967 erstmal die zentrale Aufgabe zu versuchen, den Positionierungen des SDS etwas entgegenzusetzen. Man versuchte Gegenveranstaltungen zu organisieren, man lud den israelischen Botschafter an die Universität ein, man versuchte mit Veranstaltungen irgendwie ein wenig die Position zu beeinflussen. Aber die Studiengruppen, das war eine kleine studentische Vereinigung, oft verließ man frustriert die Universität und die Einflussmöglichkeiten auf Positionen anderer großer Studierendenverbände waren hier begrenzt.
Wahrscheinlich sowieso, weil sich auch Ende der 60er Jahre auch innerhalb der deutschen Studierendenlandschaft sowieso ein Umbruch vollzog, ne?
Ja.
Mit 68.
Ja. In den Studiengruppen diskutierte man, wie man sich gegenüber den neuen politischen Realitäten im Nahen Osten, in Israel positionieren sollte, wollte. Man war ein israel-solidarischer Studierendenverband, so verstand man sich. Und im Verlauf des Jahres 1967 prägte das Wortpaar der kritischen Solidarität die Positionierung gegenüber Israel. Also man verstand sich als israel-solidarischer Studentenverband, aber wollte gleichzeitig auch an bestimmten Entwicklungen wie der Besetzung von Gebieten Kritik üben. Das war ein Paradigma, an dem man in den Studiengruppen in den folgenden Jahren festhielt.
Das wäre aus meiner Sicht eine weitere Lektüreempfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich das mal anschaut, wie es eben auch mit einer Ambivalenz auszuhalten ist, solidarisch zu sein und trotzdem kritisch umzugehen mit politisch schwierigen Entscheidungen möglicherweise. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, wie sie diesen Bruch innerhalb dieser vorher ja fast harmonisch klingenden deutsch-israelischen Studiengruppenerfahrung aufzeigen. Sie haben einerseits von den Reisen nach Israel gesprochen, gleich Ende der 50er Jahre, also diese frühen Begegnungen. Die Begegnungen fanden ja zum Teil auch auf deutschem Boden statt, auf westdeutschem Boden, zum Beispiel durch israelische Studierende in der Bundesrepublik. Wie haben die sich zu diesen deutsch-israelischen Studiengruppen verhalten? Haben die das belächelt? Haben die sich dem angenähert? Oder wurden sie gar angeworben, aktiv? Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Also es gab eine kleine Zahl israelischer Studierender in der frühen Bundesrepublik. Das ist auch eine der wirklich interessanten Entwicklungen, auf die ich in meiner Arbeit gestoßen bin. Es hat Gründe, die vor allem im Aufbau des Staates Israels, im israelischen Wissenschaftsbetrieb liegen. Also der israelische Wissenschaftsbetrieb Anfang der 50er Jahre war im Aufbau begriffen. Die Hebräische Universität Jerusalem hatte Anfang der 50er Jahre 2.000 bis 3.000 Studierende. Am Technion in Haifa waren es etwa 1.000 Studierende. Es gab dann noch die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Tel Aviv mit einigen hundert Studierenden. Also das ganze israelische Universitätssystem war ein kleines System im Aufbau begriffen. Und wenn man studieren wollte in Israel, dann gab es nur wenig Möglichkeiten, wenig Studienplätze. Und so gab es eine größere Zahl von Studierenden, die zum Studium ins Ausland gingen. Also die großen Länder waren die USA, die Schweiz, Frankreich. Aber es gab auch eine kleine Zahl von Studierenden, die in die junge Bundesrepublik gingen. Die Zahlen waren überschaubar. Also 1955 waren es etwa 50 Studenten. Die Zahl wuchs ein wenig an. 1968 waren es 168 Studenten, die Statistiken. Also es ist eine wirklich überschaubare Zahl. Viele dieser Studierenden kamen aus Familien, die aus Deutschland stammten, hatten deutsche Muttersprache und so öffnete ihnen das die Möglichkeit, an westdeutschen Universitäten zu studieren. Und ich bin eigentlich auf das Thema israelischer Studierender gestoßen in der frühen Bundesrepublik, da gerade bei der Gründung der ersten Studiengruppen teilweise auch israelische Studierende daran beteiligt waren oder sich in der Folge auch einbrachten. Also es gab dort ein Interesse in diesen Gruppen auch, sich mit einzubringen von israelischen Studierenden.
Dann würde ich jetzt zu der letzten Frage, die wir stellen, überleiten. Wir fragen ja immer zum Abschluss, was ist ein Ort, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, an den Sie gehen könnten und entweder dort den Podcast lauschen können oder den Podcast nochmal nachwirken lassen könnten. Wäre dieser Ort jetzt dann aktuell in Israel oder ist es ein Flughafen, um quasi auf den Weg sich zu machen? Oder was ist der Ort, den Sie unseren HörerInnen empfehlen würden?
Also ich war vor einigen Jahren im Auditorium Maximum hier an der Freien Universität Berlin, der größte Berliner Hörsaal an der Freien Universität. Und als ich dort war, in diesem großen Hörsaal, hatte ich das Gefühl, ein wenig mehr zu verstehen, was die Studiengruppen waren, was sie damals bewegte. Gerade während der Gründungszeit fanden mehrmals Veranstaltungen dort in diesem großen Berliner Hörsaal statt. Eine Veranstaltung habe ich auch etwas ausführlicher beschrieben. 1958 im Mai fand eine Festveranstaltung organisiert von der Berliner Gruppe zum 10-jährigen Gründungsjubiläum des Staates Israel dort im Auditorium Maximum statt. Der Senat war da, der Berliner Senat, der Rektor, verschiedene diplomatische Vertreter und der Theologe Helmut Gollwitzer, eine der prägenden Figuren in der Berliner Gruppe, hielt einen Vortrag zum Thema Israel und wir und nannte mehrere Gründe. Er kam gerade von einer Israelreise zurück und nannte mehrere Gründe, warum Israel für die Menschen in Deutschland bedeutsam sein sollte. Und als ich dort in dem Auditorium Maximum saß, in diesem großen Berliner Hörsaal, da habe ich ein wenig das Gefühl bekommen, was, ja, wenn man sich vorstellt, dieser Raum war Ende der 1950er Jahre mehrmals für Veranstaltungen über Israel voll gefüllt. Ich habe ein wenig ein Gefühl dafür bekommen, was westdeutsche Studierende während der damaligen Zeit bewegte, sich für Israel zu engagieren, sich für die NS-Aufarbeitung zu engagieren. Das habe ich in diesem Raum ein wenig besser verstanden.
Das ist doch ganz wunderbar. Ich finde, ein Hörsaal ist ein sehr guter Ort, um diesen Podcast entweder sich dort sitzend einfach einmal anzuhören, wenn gerade keine andere Vorlesung ist, oder sich ihr Buch mitzunehmen und dort drin zu lesen oder sich vielleicht tatsächlich die Rede von Gollwitzer zu suchen und sie dort in dem Raum einfach zu lesen. Vielen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben bei dem Sehr Podcast gerne. Und vielen Dank für diese Ortsempfehlung. Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge der 16. Staffel von Jüdische Geschichte kompakt angelangt. In dieser Staffel befassen wir uns also mit dem großen Rahmenthema deutsch-israelische Beziehungsgeschichten. Und Sie hörten das Gespräch mit Jonas Hahn über die Umwegdiplomatie oder eben die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen aus zivilgesellschaftlicher, in dem konkreten Fall aus studentischer Perspektive. In der nächsten Folge, in der Sie hoffentlich wieder mit dabei sind, begrüßt Sie an dieser Stelle dann meine Kollegin und Mitkuratorin dieser Staffel, Anna Dorothea Ludewig, die in der kommenden Folge zum Rahmenthema der Beziehungsgeschichten unter dem Aspekt des Kulturtransfers oder der kulturellen Beziehungen spricht, und zwar mit den Gästen Micha Grossmann, der Leiter des Bauhaus-Centers in Tel Aviv, mit Ron Segal, einem Autor und Filmemacher in Berlin, sowie Ines Sonder, Kunsthistorikerin bei uns am Moses-Mendelssohn-Zentrum, die sich eben auch viel mit dem kulturellen und Architekturstil-Transfer möglicherweise oder der Diskussion darum, könnte man sagen, nach Israel befasst hat. Also seien Sie auch am ersten Freitag im September sehr herzlich eingeladen, wieder einzuschalten, wenn es um das Oberthema des Kulturtransfers und der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Staaten Israel und Bundesrepublik gehen wird. Haben Sie einen schönen Sommermonat, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.